intrinsische Motivation ist der Kraftstoff für jede Organisation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Unser Thema: die Zukunft der Arbeit. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute ist Martin Manz bei uns zu Gast. Er ist Vollblutunternehmer und in seiner aktuellen Tätigkeit Inhaber der New Worker Akademie sowie Mentor für Unternehmensführung. Seit 2017 betreibt er das Lake House, ein Ort für erlebbare Transformationen und Selbstorganisation. So würde ich es zumindest kurz zusammenfassen. Aber dazu erzählt er uns sicherlich gleich mehr. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, schön, Stefan. Schön, dass ich da sein darf.
Es freut mich, dass du heute hier nach Heilbronn gekommen bist. Vielleicht so unsere Einstiegsfrage: Was ist Zukunft für dich?
Oh, Zukunft ist gerade in diesen jetzigen Zeiten, das ändert sich mit der Tagesform. Also ich habe, wenn ich montags morgens aufstehe, viel Freude, freue mich auf die Woche und dann lese ich manchmal Nachrichten und lese davon, wie die Welt sich ändert, politisch, auch privat oder im Arbeitskontext, und dann kommen Ängste, dann kommen Sorgen und dann denke ich mir wieder, ohne Freude, ohne Idealismus geht es ja gar nicht, und ich habe natürlich schon viele, viele Phasen erlebt, wo es bergauf und auch wieder bergab geht. Und das Schöne ist, nach jedem Tal kommt wieder ein Berg. Das ist so sicher wie das berühmte Abend in der Kirche.
Und dann habe ich wieder den schönen Ausblick in die Zukunft,
Dann kann ich wieder von oben schauen.
Ja, vielleicht kannst du dich trotzdem unseren Hörern noch mal ein bisschen vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her und ja, was hast du auch in der Vergangenheit alles gemacht?
Ja, ich habe eine sehr bewegte Historie. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, in einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern waren selbstständig. Ich habe noch 8 Geschwister. Wir waren 6 Jungs und 3 Mädchen. Interessanterweise, obwohl wir alle kein Geld da hatten oder damals sehr wenig Geld da war, sind bis auf eine Person alle unternehmerisch unterwegs, entweder freiberuflich oder unternehmerisch unterwegs gewesen. Und das hat mich natürlich auch geprägt. Ich habe zu Anfang mal Sozialpädagogik studieren wollen und war dann an der Uni, um mir das anzuhören, was denn Sozialpädagogik ist. Und dann habe ich mir die Vorlesungen angehört und die haben alle Deutsch gesprochen. Ich habe bloß nichts verstanden. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte mein Hobby sein. Habe dann aber, um meinen Lebensunterhalt verdienen zu können, Maschinenbau studiert. Habe ganz tüchtig und auch mit Freude Maschinenbau studiert. Hab dann das Maschinenbauleben als im Sonderanlagenbau erlebt. Ich war mit Leidenschaft Ingenieur und in meinem Beruf bin ich aufgegangen. Das große Thema war nur die Menschen drumherum. Die waren eigentlich eher das Problem als die Konstruktionszeichnung, die ich gemacht habe. Und dann dachte ich, ich gehe in die Selbstständigkeit, nachdem man mit mir so ein Spiel getrieben hat, was so offensichtlich auch üblich ist. Das sind so die Spielchen, die in Unternehmen so stattfinden. Vielleicht kommen wir noch mal drauf. Dann wollte ich mich selbstständig machen, habe Jura studiert und dachte, in dieser Kombination Recht und Technik könnte ich mein Glück finden. Das habe ich dann auch. Ich bin dann Auditor geworden, war 20 Jahre lang Auditor, habe extrem viele Unternehmen gesehen, kleine, mittelständische, große Unternehmen, Konzerne, national, international. Und als Auditor ist ja das Wunderbare, dass man jede Frage stellen kann. Und jede Frage muss beantwortet werden. Und aus diesem Fundus schöpfe ich. Und irgendwann mal ist mir klar geworden, dass ich nicht für das Glück der Mitarbeiter verantwortlich sein kann. Das habe ich nämlich lange Zeit geglaubt. Als Führungskraft dachte ich, ich müsste für das Glück...
Alles liegt auf deinen Schultern.
Ja, ich müsste für jedes Glück verantwortlich sein. Und es gibt ja auch diesen Satz, ne, wer es allen recht machen will, der macht es niemandem recht. Und dann bin ich zum Thema Selbstorganisation gekommen und habe in meinem Unternehmen, was die Start-up-Phase durchlaufen hatte, bereits von heute auf morgen Selbstorganisation eingeführt. Mit großem Erfolg.
Und da ist auch, da habe ich nur kurz gelesen, Projekt Georg. Was ist das?
Georg steht für gerichtsfeste Organisation.
Okay, alles klar. Es war ein Softwareprodukt, oder?
Das ist eine Kombination zwischen Beratung und Software. Ich lass mich 2 Sätze dazu sagen. Ich bin irgendwann mal auf die Idee gekommen, auch aus meiner Auditorentätigkeit heraus, dass in Unternehmen immer Nicht-Juristen saßen und die mit Gesetzen umgehen mussten. Und die hatten Meterware an lose Blattsammlungen dort im Regal. Gut, heute macht man das alles digital, aber so bildlich gesprochen. Und sie konnten das Recht trotzdem nicht anwenden. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, es müsste doch eine Möglichkeit geben, Gesetze umzuwandeln in Aufgaben, so wie der Fahrlehrer das macht. Mhm. Der Fahrlehrer sagt ja auch nicht an der roten Ampel jetzt Paragraph 37 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung einhalten, sondern der Fahrlehrer sagt, halte an bei Rot. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe mir sämtliche Gesetze vorgenommen und habe die Aufgaben, die sich aus den Gesetzen ergeben, nach einem gewissen Filterprozess umgewandelt in Aufgaben. So ähnlich wie der Fahrlehrer das halt macht mit Halte an bei Rot. Das kann man sich so vorstellen, wie man sagt, zum Beispiel prüfe eine Anlage zum 1.6. eines jeden Jahres oder okay. Unterweise die Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da das so viele Aufgaben waren und ich das riesige Glück hatte, meinen Sohn schon als 13-jährigen IT-Spezialisten in meinem Unternehmen zu etablieren, okay, hat er auch die Software entwickelt.
Na ja, stark.
Und wir brauchten für die Software einen Namen. Und irgendwann mal entstand, ich darf es wirklich so sagen, es war tatsächlich so auf der Toilette, der Name Georg, gerichtsfeste Organisation. Das ist der Hintergrund.
Klasse, okay. Nee, weil das fand ich einfach spannend, wenn man einem, ja, einer Organisation oder einer Lösung einen solchen persönlichen Namen gibt, dann lebt es, glaube ich, auch mit einem immer weiter. Ja.
Das war ein sehr gutes Branding.
Ja, genau.
Diese Software hatte aber auch noch eine andere Bedeutung und die hat heute noch eine große Relevanz. Während sie früher dazu da war, rechtliche Pflichten einer Person zuzuordnen und sie quasi den Delegationsprozess zu erleichtern oder zu digitalisieren, kann man mit derselben Software heute auch führen. Das heißt, man kann, der Software ist es egal, ob das Führungsaufgaben sind oder rechtliche Aufgaben sind. Und wir werden sicherlich da noch mal drauf zurückkommen. Man kann heute Führung digitalisieren.
Also das ist ja ein sehr guter Übergang zu dem Thema New Worker Akademie und das, was ihr im Lake House und so weiter macht. Weil das ist natürlich, spontan habe ich gedacht, okay, ist ein extremer Bruch in deinem Werdegang. So mehr oder weniger hast du das strukturierte und vielleicht auch mechanische Arbeiten hinter dir gelassen und das menschliche und vielleicht sehr, ja, vielleicht weichere, mitmenschlichere irgendwie dann in den Mittelpunkt geholt, oder?
Naja, die Technik stand im Vordergrund, als es darum ging, ein Unternehmen zu gründen. Also da stand die Fachkompetenz im Vordergrund. Da ging es darum, ein Produkt zu entwickeln und über die Gründungs- und die Start-up-Phase zu kommen. Nur wenn ein Unternehmen größer wird, dann spielt der Mensch immer eine größere Rolle. Während man in der Start-up-Phase noch in einem kleinen Team und noch jeden kennt, wenn das Unternehmen dann aber wächst über eine bestimmte Größe, ich sage mal so bereits ab 10, 15 Mitarbeitern, dann kommt immer mehr der menschliche Faktor, spielt dann eine Rolle. Und ich darf vielleicht von vornherein schon mal sagen, während ich in der Start-up-Phase oder in der Gründungsphase nachts schlecht geschlafen habe, weil das Produkt noch nicht so entwickelt war und ich die Kunden drohte zu verlieren, habe ich dann später, als das Unternehmen größer war und die Start-up-Phase überwunden war, nachts oder schlaflose Nächte gehabt, weil ich menschliche oder Personalprobleme hatte.
Okay.
Also so wächst man mit den Aufgaben und so wächst, und das ist sicherlich auch die Transformation von der Technik zur Persönlichkeitsentwicklung, muss man so sagen.
Okay. Und was macht ihr jetzt bei der New Worker Akademie? Mit welchen Themen komme ich zu dir im Moment gerade?
Also, ich habe mein Unternehmen irgendwann mal umgestellt von der klassisch hierarchischen Struktur auf Selbstorganisation, weil ich erfahren habe, dass die persönlichen Probleme oder die Personalprobleme ich als Führungskraft nicht mehr lösen konnte. Also ich habe es mit allen möglichen Führungsstilen versucht. Ich habe es mit autoritär versucht, ich habe es mit laissez-faire versucht, ich habe es mit situativ versucht. Und immer wieder bekam ich von irgendjemandem zu hören, so hinter vorgehaltener Hand manchmal oder manchmal auch ganz offen, so führt man nicht. Und nachdem ich immer mehr der Verzweiflung nahe war, weil ich es ja allen recht machen wollte, bin ich auf Frederic Laloux gestoßen, der Reinventing Organization gemacht hat und zur selben Zeit gab es auch den Friedhof oder hat sich der Friedhof Bergmann gemeldet mit der neuen Arbeit. Arbeite, was du wirklich, wirklich willst. Und dann hat es diesen Transfer gegeben von der Führungsverantwortung her zur Selbstverantwortung der Mitarbeiter. Und meine Vision im Unternehmen war Glück und Erfolg im Beruf für alle. Und zwar vom CEO bis zur Reinigungskraft, um das mal so zu formulieren. Und das kann man am besten machen, indem man die Menschen befähigt, sich selbst zu organisieren. Und das ist das, was wir im Lakehaus heute anbieten. Das Ziel, Glück und, also die Vision, Glück und Erfolg im Beruf, und das Werkzeug ist die Selbstorganisation.
Dann sind wir jetzt genau im Thema, und ich habe was gelesen vom Raphael Gilgen, er ist Trendscout bei Vitra, und er sagt, die Arbeit braucht ein neues Betriebssystem. Und da gibt es Beobachtungen, die zeigen, dass es das erste Mal seit der industriellen Revolution ist, dass nicht das, was der Arbeit sich ändert, sondern das Wie. Und nicht die Werkzeuge, sondern die komplette Logik dahinter sich verändert. Jahrzehntelang war Technologie nur eine Übersetzung. Aus Papier wurde ein PDF, Meetings wurden irgendwann nicht mehr Präsenz, sondern in Zoom geführt, Tabellenkalkulationen wurden zu ERP-Systemen und so weiter. Aber eine gewisse Logik hat sich immer ist aufrechterhalten worden. Und jetzt mit generativer KI beginnt halt seiner Meinung nach ein komplett neues Kapitel. Ich denke, da können wir alle zustimmen. Und KI zwingt halt eben das Denken über Arbeit, Führung, Organisation, Technologie, über Räume einfach neu zu ordnen. Und du bist ja jetzt auch genau in diesem Umfeld. Und ich glaube, wenn man über Führung redet, dann gibt es ja hier auch nochmal Einschläge. Dann verändert sich ja jetzt auch. Oder glaubst du, dass eigentlich diese Selbstorganisation genau das ist, was jetzt umso nötiger noch gebraucht wird?
Also Betriebssystem hört sich ja erstmal sehr technisch an. Also wenn ich jetzt Betriebssystem höre, dann sage ich ja einmal, ich organisiere Menschen und zwar direkt aus der Führungsperspektive. Also ich habe dort, ich bin in der Führungsebene und ich habe jetzt die Ressource Mensch und ich habe jetzt ein Betriebssystem, um die Menschen zu organisieren. Ich glaube, dass das über die letzten Jahrzehnte ein problematischer Ansatz ist. Ich glaube, und das sagt ja das Thema Selbstorganisation, dass wir nicht mehr die Organisation von top-down brauchen, sondern die Organisation bottom-up. Das merkt man auch immer wieder und ich werde fast schon, wütend, wenn man meint, Führungskräfte eine Woche einsperren zu können, um denen jetzt Kommunikation beizubringen, sie nach einer Woche die Toren wieder öffnet und die Führungskräfte auf die Mitarbeiter loslässt und die sollen dann die Mitarbeiter, befähigen. Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind. Also vor 50, 60 Jahren, da war das Wissen noch ein Privileg in den Unternehmen. Also man kennt ja auch den Satz, wir hier oben denken und ihr unten arbeitet. Und so ist das Verhalten teilweise immer noch. Es gibt noch, Menschen mit einem älteren Mindset, unabhängig vom Alter, die mit verschränkten Armen da sitzen und sagen, ich werde hier nicht fürs Denken bezahlt, sondern ich werde fürs Arbeiten bezahlt. Das kommt eben halt aus der alten Tradition, dass Wissen oben war und das reine manuelle Arbeiten der operativen Ebene vorbehalten war. Das hat sich aber fundamental gedreht und gerade mit KI. Die Fachkompetenz spielt heute eigentlich in der Führung keine Rolle mehr. Die Fachkompetenz, die ist überall vertreten und zwar auf der ganzen Welt, unabhängig vom Bildungsabschluss. Ich brauche mir nur eine KI, ChatGPT, Perplexity, je nachdem, Gemini, was ich auch immer nutze, brauche ich nur eine Frage zu stellen und dann bleibt einfach eine Führungskraft hinten dran. Das KI weiß einfach mehr als jede Führung und das dreht das komplette Verständnis. Und damit geht letztendlich auch die Legitimation oder die fachliche Legitimation dem Ende entgegen. Das heißt, was wir brauchen nur einen Rahmen dafür, dass sich die Mitarbeiter selbst organisieren können. Und ich mache das jetzt gar nicht an intellektuellen Anspruch fest. Wenn ich mir einen Müllwerker anschaue, der den Müll einsammelt bei uns oder den Abfall einsammelt bei uns, ich merke das und sehe das und beobachte das auch, dass die sich selber auf ihrem Müllwagen organisieren. Die brauchen niemanden, der ihnen sagt, mach dies, mach jenes, mach das. Natürlich gehört dazu eine gehörige Portion von intrinsischer Motivation und das ist das Zauberwort. Die intrinsische Motivation ist der Kraftstoff für jede Organisation. Um das mal zusammenzufassen nochmal, wir brauchen ein Betriebssystem, was letztendlich nur noch den Rahmen gibt, damit sich die Menschen von unten entfalten können.
Dann würdest du schon bestätigen, dass da sehr viel im Umbruch ist und dass das Thema New Work sehr viel vorausgedacht hat, auch wenn es vielleicht nicht das Fundament schon von Anfang an hatte, aber dass es jetzt umso wichtiger wird, diese Denkweise zu etablieren.
Ja, gerade in der heutigen Zeit. Wir sehen das ja an den ganzen Großkonzernen und gerade an der Automobilindustrie. Ich erzähle immer ganz gerne die Anekdote, dass ich meinen 32-jährigen Schwager gefragt habe, wie hast du denn so schnell Karriere gemacht in einem großen Automobilkonzern? Mit 32 Jahren hat er ganz Südostasien geleitet. Und dann sagte er zu mir, es gibt in einem Konzern 3 Regeln. Die erste Regel ist nichts sagen.
Okay, stark.
Die zweite Regel ist nichts Falsches sagen. Mhm. Und die dritte Regel ist nicht den Kopf nach vorne zu strecken.
Amen, ja. Das ist traurig.
Das ist nicht nur traurig, das kennzeichnet tatsächlich unsere derzeitige problematische Situation. Man hat ja versucht, den Verbraucher zu betrügen, anstatt Innovation zu betreiben.
Dieselskandal als Beispiel.
Ja, Dieselskandal als Beispiel. Und das gibt's aber dieser Skandal ist natürlich jetzt so offen geworden, nicht über die deutschen Verfolgungsbehörden dargetreten, sondern es haben ja amerikanische Verfolgungsbehörden bewerkstelligt. Aber das ist das, was die deutsche Wirtschaft, die traditionelle Wirtschaft schlichtweg lähmt. Will ich aber auch sagen, wir haben einen Lichtblick. Ich glaube, dass die jungen Generationen intuitiv ganz anders machen oder anders machen wollen. Sie wissen manchmal vielleicht nicht genau, wie es geht. Das kann schon sein. Aber der Drang nach mehr Selbstständigkeit, der Eigenständigkeit, nach Entfaltung, der ist ganz eindeutig zu spüren.
Vielleicht können wir, weil da sehr, sehr, sehr viel drinsteckt, vielleicht können wir das ein bisschen strukturiert nochmal durchgehen. Es gibt vom Zukunftsinstitut eine Business Map. Gibt es so unternehmensrelevante Kontexte, 7 Stück. Da geht es um den Antrieb, die Organisation, Resonanz, Trends, Kunden, Angebot und Partner. Und vielleicht schaffen wir das, wenn wir die einzelnen Punkte so durchgehen. Und so eine, ja, vielleicht einfach die Organisation oder die Arbeit der Zukunft daran zu beschreiben, aus deiner Metaebene. Das wäre so meine Vorstellung heute. Sollen wir das probieren? Sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, wir sind da schon mittendrin, aber ich wollte gerne meinen Aufschrieb noch in eine Struktur reinbringen, sonst verliere ich den kompletten Content.
Nein, ist ja auch für die Zuhörer wichtig, dass wir das strukturieren und eine Systematik bringen.
Nee, aber wir sind eigentlich schon mittendrin gewesen und der Antrieb, wenn man das so als DNA einer Organisation eben sieht, den Sinn und Zweck der Unternehmung, wie sieht für dich dieser ideale Antrieb deiner New Worker Sicht aus? Was ist da so die Metaebene?
Na ja, gut, wenn wir uns eine Organisation vorstellen wie ein Zahnradgetriebe, ich weiß, dass diese Metapher nicht ganz
Organismus hast du auch mal genannt.
Ja, ein Organismus. Der treibt ja einen Motor oder es gibt ja einen Motor und dieser Motor braucht Kraftstoff und was ich eben schon mal gesagt habe, der Kraftstoff ist die intrinsische Motivation. Also wenn ich diesen Kraftstoff in einem Unternehmen nicht habe, wenn ich keine Energie im Unternehmen habe, dann kann ich ein Unternehmen auch nicht voranbringen. Das heißt aber, die Energie, die kommt ja nicht von oben, sondern die Energie kommt von unten. Die Führung kann nur dafür die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Energie aufgebracht wird oder zutage tritt. Und das ist die große Kunst, den Antrieb der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so zu steuern, dass möglichst viel Energie hineinkommt.
Mhm. In einem aktuellen Buch habe ich so ein Thema Future Mindset beschrieben, dass jeder seine Zukunft bewusst lenken kann. Was für ein Mindset, glaubst du, braucht man in Zukunft als Organisation und auch als einzelner Mitarbeiter, als Führungskraft?
Jedes Unternehmen hat einen Purpose. Also der Purpose ist der Zweck eines Unternehmens. Wenn ich ein Krankenhaus mir anschaue, ein Krankenhaus hat einen Zweck, Menschen gesund zu machen. Wenn ich Mitarbeiter betrachte, dann brauchen wir Mitarbeiter, die denselben Zweck verfolgen wollen. Natürlich ist es in der Verwaltung etwas anderes als direkt am Krankenbett. Aber ich brauche Menschen, die mit diesem Purpose sich identifizieren. Ich kann keinen Maschinenbauer zum Beispiel im Krankenhaus gebrauchen. Das macht keinen Sinn. Aber neben dem Purpose habe ich auch noch haben die Menschen auch noch eine eigene Vision. Wenn ich jetzt zum Beispiel ans Krankenhaus denke, haben ja oft die Ärzte die Vision, und haben ja auch den hippokratischen Eid geleistet, die Menschen nur da zu sein, die Menschen gesund zu machen. Und jetzt kommen sie in ein Unternehmen hinein, sprich Klinikum, und stellen fest, dass sie mit ihrem Eid ständig in Konflikt kommen.
Das ist ein gutes
Weil
Beispiel.
Die ökonomische Rahmenbedingungen eine große Rolle spielen. So, und jetzt ist der einzelne Mensch, der einzelne Mitarbeiter, einzelne Mitarbeiterin gefordert, zu schauen, dass die eigene Vision mit der Realität in Einklang kommt. Und jetzt muss sich der Mitarbeiter die Frage stellen, kann ich an der Realität was ändern oder nicht? Fürchte, dass viele an der Realität nichts ändern können. Und das Einzige, was übrig bleibt, dass sie an ihrer eigenen Arbeitsvision etwas ändern, um da wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Weil ein dauernden Konflikt zwischen Realität und persönlicher Vision, das erzeugt Wut, Angst, Ärger, das schaffe ich auf die Dauer nicht. Und die große Aufgabe ist es für die Mitarbeiter, aber auch fürs Unternehmen, die Vision möglichst in Einklang mit der Realität zu bringen. So, und jetzt kommt halt das, was die Selbstorganisation oder was ein Unternehmen dafür tun kann, dass die Mitarbeiter überhaupt erstmal sich klar werden, welche Vision sie überhaupt haben. Also ich stelle ja immer wieder fest, dass an der Kaffeemaschine der Ärger so diffus formuliert wird, weil die Menschen gar nicht den Ärger, den sie in sich tragen, benennen können. Das liegt meistens daran, dass sie ihre eigenen Werte nicht kennen. Sie glauben zwar, ihre Werte zu kennen, aber in Wirklichkeit kennen sie ihre eigenen Werte nicht. Um in Einklang zu kommen mit den eigenen Werten und der Realität, muss ich zuerst mal meine eigenen Werte kennen. Und dazu, und so habe ich das in meinem Unternehmen gemacht, haben wir einen Mentalcoach eingestellt, der die Aufgabe hatte, die Vision der Mitarbeiter zu entwickeln oder als Grundlage erstmal die Werte zu ermitteln und zu erforschen, um dann entsprechend ein Ja zu erzeugen. Also erstmal brauche ich meine Neins, um dann irgendwann mal zu einem kräftigen Ja zu kommen.
Naja, stark. Der zweite Kontext werden Trends genannt. Also ein Verständnis über langfristige Veränderungsbewegungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und wie diese Trends natürlich auch Einfluss auf die Organisation, auf das Tun haben. Wie ist dein Blick auf Trends, auf Zukünfte? Ist das was Relevantes oder siehst du das eher als nebensächlich in einer Organisationsentwicklung?
Also muss ich tief Luft holen. Also wenn jetzt Trends verweigert oder anzuerkennen, und zwar auf allen Ebenen, auf der führungsstrategischen Ebene und vor allem auch auf der Mitarbeiterebene.
Also die Frage war Mist, willst du sagen, ist okay.
Schon klar,
ja, ist schon gut,
eine rhetorische Frage war. Nun, natürlich muss ich sehen, als strategische Unternehmenslenker, wie positioniere ich mein Unternehmen? Will ich mein Unternehmen digital aufstellen? Will ich mein Unternehmen nicht digital aufstellen? Das ist die strategische Fragestellung, die ich zu beantworten habe. Und die aus meiner Sicht heute viel offensiver von der strategischen Seite her angegangen werden müsste, jetzt die Unternehmen zu digitalisieren. Das betrifft allerdings nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verwaltung. Die Diskussion, die wir gerade haben über die Verwaltung, über welche Zeiträume die nachdenken, ist für mich ein Unding. Aber wir brauchen halt auch die Mitarbeiter. Wie viele digitale Systeme werden in Unternehmen eingeführt, die bei den Mitarbeitern gar nicht ankommen? Das heißt, die sehr oft wird die Situations- oder die Vor-Ort-Kompetenz der Mitarbeiter gar nicht abgefragt. Dann gibt es dann ein System von oben, das wird übergestülpt. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, weil manche beteiligen ja ihre Mitarbeiter auch, aber es stellt sich die Frage in der richtigen Art und Weise und im richtigen Umfang. Ich habe ja kann das am Beispiel des Qualitätsmanagementsystems deutlich machen. Ich war ja 20 Jahre lang Auditor, und wenn ich in die Unternehmen kam und ich die Mitarbeiter gefragt habe, da sagten die, ja, wir haben ein ganz tolles digitales Tool, Prozessmanagement-Tool, wunderbar und großartig. Und dann sage ich, dann zeigt das doch mal, welche sind denn ihre Prozesse? Dann kam eine zittrige Hand, die mit der Maus dann irgendwo versucht hat, an die richtigen Stelle zu klicken. Oder dann eben halt auch die laute Frage der an den Qualitätsmanager, der daneben steht. Und dann die Frage, wo soll ich denn jetzt klicken? Und dann ist natürlich mein Vertrauen in die Gebrauchstauglichkeit eines solchen Systems natürlich, sagen wir mal, eingeschränkt. Das heißt, wir müssen ernst nehmen, dass die Mitarbeiter die höhere Anwendungskompetenz haben. Wir brauchen die strategische Entscheidung natürlich, wir brauchen aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Und in diesem permanenten Veränderungsdruck, wo die Unternehmen stehen, die Komplexität ist ja auch gefühlt immer höher. Ob sie real höher ist, ist ein anderes Thema, aber zumindest die gefühlte. Wie kriegt man da noch Stabilität? Ist Selbstorganisation auch dann der Schlüssel für dich?
Ja. Und zwar die Welt ist so komplex geworden, dass man dass die Mitarbeiter befähigt werden müssen, ihren eigenen komplexen Rahmen zu beherrschen. Ich glaube, dass die KI dazu führen wird, dass sämtliche Routinearbeiten, also auf der einen Seite durch Routinearbeiten, aber auch ganze Berufszweige in Frage gestellt werden. Das heißt, und der Anspruch an die Mitarbeiter wird immer größer, also der intellektuelle Anspruch an die Mitarbeiter wird immer größer. Und die Forderung an die Mitarbeiter ist eben halt, abgeleitet aus der Strategie, ihren eigenen Kompetenzrahmen zu organisieren. Und wenn ich meinen Kollegen angucke, der hat ein ganz anderes Aufgabenfeld, das verstehe ich schon gar nicht mehr.
Und daraus kommt sicherlich auch dann, wenn man ein bisschen größer guckt, so dieses Thema, in Ökosystemen können wir nur überleben und wir können nur, wenn wir die verschiedenen Sichtweisen matchen, auch irgendwo neue Lösungen entwickeln. Nicht? Das ist sicherlich schon auch darin so eine Art, ja, einen Organismus zu organisieren, der sich selbst nährt.
Na, wir sind ja in einem großen Umbruch. Die ganze KI macht das ja. Ich habe gerade mit einem Unternehmen Kontakt, die als Ziel ausgegeben haben, bis Ende 26 sollen 50% der Prozesse digitalisiert werden oder über KI laufen. Übrigens mal ein ehemaliges Unternehmen mit Compliance, wo noch 30 Juristen da saßen und die Gesetze fleißig analysiert haben. Das macht in Zukunft die KI.
Das ist richtig, ja. Dritter Kontext, Kunden. Also die aktuellen und potenziellen Kunden kennen, wissen, wie Kundenbedürfnisse und Probleme laufen und gucken, wie der Antrieb ist bei den Kunden. Ja, wie geht man in einem modernen Unternehmen mit dem Kunden um? Ist der Kunde irgendwann sogar der bessere Mitarbeiter? Also wie diffundieren hier Angebot und Nachfrage natürlich auch in neuen Welten zusammen?
Vor einigen Jahrzehnten war es so, dass der Kunde einen Bedarf hatte und der Kunde sich den Markt angeschaut hat, wer kann mir was liefern. Heute meine ich, dass der Kunde selber gar nicht weiß, was er will oder wollen soll. Das heißt, dass die Anbieter dem Kunden sagen, welche Möglichkeiten es gibt, welche technologischen Möglichkeiten es gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue in meinem Unternehmen, wir sind auch erst da gerade dabei, KI einzuführen, ich wüsste gar nicht, welches Angebot ich einhole. Das heißt, ich brauche meine Lieferanten dazu, um mir zu sagen, was ich wissen soll oder was ich wollen soll. Das heißt, es verkehrt sich. Und ich weiß nicht, ob in deiner Auflistung, die du dort hast, der Mitarbeiter auch eine Rolle spielt. Ich glaube, dass zuerst der Mitarbeiter kommt und dann der Kunde. Deswegen ist auch an die soziale Kompetenz und an die der Mitarbeiter, an die Kommunikationskompetenz der Mitarbeiter ein hoher Anspruch. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter gut kommunizieren kann, dann kann er auch einen guten Kunden einbinden und gut abholen. Das heißt, sagen wir mal, es geht viel schneller und viel unmittelbarer an das Problem heran. Das heißt, früher hatte man ja in den Hierarchien man hat zuerst den Auftraggeber, dann hat man den Einkauf, dann hat man den Projektleiter und so weiter überspringen müssen. Heute ist das viel schneller und viel unmittelbarer.
Mhm. Nee, und in dem Zusammenhang, der Mensch oder Mitarbeiter natürlich auch, viel läuft automatisiert sicherlich in Zukunft, so ja, wie du auch sagst. Aber wo ist dann noch diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion gefragt? Das ist ja für mich
gerade da.
Wir haben eine Reduzierung aufzubauen.
Genau, wir haben weniger Beteiligung von Menschen, aber die Beteiligungen, die wir haben von Menschen auf Kunden- und Lieferantenseite, die werden immer wichtiger.
Also so wie im B2B, der Vertrieb trägt Schuhe oder wie man da so schön sagt, das bleibt auch aus deiner Sicht bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen.
Ja.
Ja, Genau, gut. Da muss man jetzt nichts
dem Gesicht hinzuzufügen.
Der vierte Kontext ist Organisation. Also welche Organisation, Strukturen, Prozesse, Formen. Ich denke, da hast du schon einiges genannt, aber wie würdest du eine Organisationsform designen, was so eine Future Company braucht? Oder gibt es da neue Begriffe, die ich nicht kenne?
Nein, wir haben den Begriff ja schon erwähnt mit der Selbstorganisation. Mhm. Einen weiteren Begriff, den ich auch eingeführt habe, das ist der Begriff der dualen Führung. Allerdings kann man duale Führung unterschiedlich interpretieren. Es wird sehr häufig unter dualer Führung verstanden, dass ich sektional unterscheide, also dass man sich Führungsarbeit aufteilt. Mhm. Wir definieren duale Führung etwas anders, indem wir trennen zwischen strategischer Führung und operativer Führung. Das heißt, dass die strategische Führung sich ausschließlich mit der Strategie beschäftigt und ich wiederhole, ausschließlich mit der strategischen Führung. Dem widerspricht natürlich das Mikromanagement, dass sehr häufig die strategische Führung sich ins operative Geschäft einmischt und das würde natürlich der Selbstorganisation widersprechen. Die große Herausforderung ist tatsächlich diese duale Führung gekoppelt mit der Selbstorganisation. Und vielleicht, um das an einem ganz praktischen Beispiel deutlich zu machen, es gilt immer noch als gute Führung zu sagen, meine Tür ist offen für alle. Das ist so ein fataler Glaubenssatz. Denn jede Führungskraft, die das macht, die die Tür offen hat für alle, holt sich alle Probleme rein, die man auch nur haben kann. Die holen sich auch alle Interessensvertreter rein, die sie haben wollen, auch die sie nicht haben wollen. Sie schüren damit mehr Konflikte, als sie tatsächlich Konflikte lösen können. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, jede Entscheidung, die eine Führungskraft der operativen Ebene wegnimmt, nimmt der operativen Ebene auch die Chance, eine Entscheidung selbst zu treffen. Ich höre immer wieder das Argument, ja, die Menschen wollen geführt werden, sie wollen nicht entscheiden. Ja, weil man dies auch systematisch abgewöhnt hat. Wenn man über Jahre den Menschen abgewöhnt, Entscheidungen auch im kleinen Zusammenhängen zu treffen, dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann mal die Menschen es verlernt haben. Der berühmte Vertreter oder Begründer der positiven Psychologie, Martin Seligmann, der nennt das erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, man kann das auch vergleichen mit der Kindererziehung. Wenn ich ein Leben lang meinen Kindern jede Entscheidung abnehme, dann kann es passieren, dass ich ein Kind erziehe, was zum eigenständigen Leben nicht mehr fähig ist und es wieder neu lernen muss. Und genauso ist das in den Unternehmen.
Hui, jetzt habe ich einige
Sprüche
von mir auf die Diskussion reflektiert und das stimmt, dieses ab welcher Größe muss man das trennen oder wann habe ich diese Sprüche auch genannt, meine Tür ist immer offen. Ja, da ging einiges gerade im Film ab und trotzdem glaube ich schon, dass wir versuchen in unserer Agentur so eine Art, so eine Podular-Organisation, wie wir es bezeichnen.
Was ist das?
Naja, wir haben halt einerseits haben wir Kompetenzpods, die eben zum Beispiel Kampagne, Bewegtbild oder Webentwicklung haben. Aber dann haben wir darüber natürlich auch Projektstrukturen, wo wir eben alle Kompetenzen in projektbezogen zusammenholen und dann am Problem arbeiten. Also die Selbstorganisation in kleineren Pods. Und die auch wirklich dann Entscheidungshoheit haben und dann aber projektbezogen alle auf ein Ziel ausgerichtet
sind. Ja, das ist die strategische Ausrichtung.
Ganz genau. Und das versuchen wir so, dass eben die Weiterentwicklung und die Lernfähigkeit erhöht ist eben in dem Fachbereich, aber dann auf dem Projekt alle Themen halt ihr Bestes beitragen können, sage ich mal, alle Bereiche. Mhm. Also so ist es. Und natürlich ist es also es gibt diese Form der Organisation, ist jetzt in Richtung Netzwerkorganisation, aber wir haben versucht, unsere eigene Form da zu etablieren. Mal klappt sie besser, mal schlechter. Wenn Druck auf dem Kessel ist, dann wird gerne auch mal von oben entschieden. Das ist klar, da sind also wir sicherlich nicht konsequent.
Bitte mich nicht falsch verstehen. Das
irgendwann
heißt,
muss ja, auch entschieden werden, hoffentlich.
Ja, genau.
Okay,
völlig
danke.
Richtig. Völlig richtig. Natürlich kann man die operative Ebene sich nicht selbst überlassen. Die Frage ist nur, wie bewusst ich eine Entscheidung treffe als Führungskraft. Also wenn ich zum Beispiel selektiere, ganz gerade ein aktuelles Beispiel, da kommt eine Führungskraft und sagt, ich hätte ganz gern dich dabei und dich dabei für ein Projekt. Was macht denn das im Team, wenn da im Team noch Menschen sind, die sagen, oh, ich hätte an diesem Projekt auch gerne gearbeitet und meine Expertise eingebracht? Das bringt doch Konflikte. Das bringt doch Unruhe. Und das Team kann das genauso gut entscheiden, zu sagen, wer ist jetzt hier am besten geeignet, um der Frage, der Anfrage von oben gerecht zu werden. Es herrscht immer noch so die Vorstellung vor, die Menschen sind, bezahle ich, sind meine Ressource und ich kann mit denen so umgehen, wie es mir eben halt gerade gefällt. Das hat sich geändert. Die Menschen lassen sich nicht mehr hin und her schubsen. Beziehungsweise, das lassen sie natürlich auch. Aber die Frage ist doch, aus dem eigenen Interesse eines Unternehmers heraus, kann ich nicht durch Vermeiden solcher Konflikte mein Team viel effizienter machen. Ich darf sagen, nachdem ich mein Unternehmen umgestellt habe auf Selbstorganisation, wir haben zweistellige Wachstumsraten gehabt. Die hatten wir auch vorher. Aber ich will damit nur sagen, dass die Strahlkraft, die Kompetenz, das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein für die eigenen Tätigkeiten sich massiv erhöht hat und allein durch die Möglichkeit, Konflikte zu vermeiden.
Und ich unterschreibe viel davon. Von daher ist es nur noch mal so auch bei mir so eine Selbstreflexion, wo stehen wir? Weil man oft dann eben auch Reflexe hat, in Krisen und so weiter wieder Sachen zurückzudrehen und eben nicht das Vertrauen, was man eigentlich ausgesprochen hat, einzuhalten. Ganz klar, das ist ein ständiges Ringen mit auch seinen eigenen Glaubenssätzen, das gebe ich zu.
Ich möchte ein folgendes Beispiel geben. Ich habe eine Lebensmittelkette und habe dort vom Vorstand den Auftrag, New Work, großartig, wollen wir auch haben, das führen wir ein. Dann haben wir ja eine wunderbare Teamentwicklung. Wir beginnen immer mit der Sozialkompetenz, also mit Kommunikationsfähigkeiten und haben wunderbare Teams. Großartig. Die freuen sich, die Mitarbeiter freuen sich, selber gestalten zu können. Sie genießen die ihre Freiheit und freuen sich, sich selber einbringen zu können. Eines Tages bekomme ich einen Anruf, ich habe hier sogar noch die Sprachnachricht, bekomme ich einen Anruf vom Vorstand und der Vorstand sagt, das Experiment ist beendet. Ich habe einen Mitarbeiter gesehen, der hat nicht gearbeitet. Ich war im Supermarkt oder in dem Markt, will jetzt keinen Namen nennen, und habe gesehen, dass ein Mitarbeiter nicht gearbeitet hat. Das Experiment ist beendet. Die Mitarbeiter brauchen erstmal eine harte Hand. Und wenn sie die harte Hand gespürt haben, dann können wir vielleicht neu über Selbstorganisation nachdenken. Und das ist halt das Thema, was du gerade eben angesprochen hast. Wir reden immer wieder von Vertrauen. Das Vertrauen endet aber da, wo mein Mindset aufhört, wo meine eigene Vorstellungskraft aufhört. Dann ist plötzlich mit Vertrauen am Ende. Und das darf man nochmal überprüfen.
Ja, gebe ich dir recht. Also deswegen, da ist keiner unfehlbar und aber ich finde diese Reinheit der Selbstorganisation, glaube ich, beginnt natürlich mit seiner Erfahrung, die man als Unternehmer gemacht hat über die Jahre. Und da muss jeder hart dran arbeiten, dass er eben genau über diese Schattenvorstellung oder sowas hinüberspringt und sagt, ja, da gehe ich jetzt gar nicht rein, sondern das wird schon sich wieder richten. Und der Junge, der hat eine Fachexpertise und er weiß, dass der Kunde zufrieden sein muss. Und das wird er schon richten, ja? Dieses Urvertrauen auch in den Menschen, den ich eingestellt habe.
Ich möchte hier keine Illusionen hier schüren. Auch Selbstorganisation hat ihre Probleme.
Hätte ich noch gefragt. Ich wollte dich noch kritisch ansprechen, aber kannst du gerne die Grenzen vielleicht doch aufzeigen? Ja,
natürlich hat die Selbstorganisation auch ihre Probleme. Die fängt bei der Auswahl der Mitarbeiter an und geht weiter über die Führungskräfte, die nicht loslassen können. Und wenn ich jetzt eben gerade davon gesprochen habe, meine Tür ist offen, dann hat das ja oft ja auch was mit Eitelkeit zu tun, ne? Wenn eine Führungskraft sagt, also meine Mitarbeiter lieben mich, mein Büro ist ständig voll, da stehen alle Mitarbeiter da und erzählen mir ihre Probleme und sagen, was für eine tolle Führungskraft bin ich, dass die bei mir am Schreibtisch stehen. Die Frage ist, ob das der richtige Weg ist. Also dass dieses Loslassen von Seiten der Führung ist natürlich immer ein ständiges Ringen, wie du eben gerade auch gesagt hast, was manchmal von der Tagesform auch abhängig ist.
Unbedingt, ja.
Und von den Ergebnissen auch abhängig ist. Ne? Wie, wenn die Ergebnisse runtergehen, wie weit kann ich das tatsächlich auch mitgehen? Auch das durfte ich selber in meinem eigenen Unternehmen üben. Und dann gibt's natürlich auch auf Seiten der Mitarbeiter in der Selbstorganisation die Probleme. Nicht jeder ist in der Lage, von heute auf morgen Selbstorganisation zu betreiben. Wichtig ist eben halt, dass die Führung immer wieder an den Rahmenbedingungen feilt und die optimiert.
Organisation waren wir gerade. Jetzt habe ich hier stehen Partner. Welche Partnerschaften bringen uns langfristig weiter, also eine Organisation weiter oder wie macht eine Organisation resilienter? Und da passt ja auch dieses Thema in Zukunft in Ökosystemen zu arbeiten oder auch zu überleben. Wie ist da dein Blick auf Partnerschaften in zukünftigen Firmen?
Also Partnerschaften ist ja ein weites Thema. Also wenn ich mir die Lebenskurve eines Unternehmens anschaue, dann geht das ja oft schon los bei der Gründung, dass ich bei der Gründung einen Partner habe. Ich habe selber 5 Geschäftsmodelle entwickelt, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, zu sagen, ich muss es doch alleine machen. Das hängt nicht nur an dem Partner selbst, das hängt auch das, was der Partner mitbringt. Der Partner bringt ja auch Partner mit. Also nur um ein Beispiel zu machen, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich 2 Kinder und eine Ehefrau wirtschaftlich durchzubringen, während mein Partner mit einer kinderlos, mit einer gut verdienenden Steuerberaterin daherkam. Und von daher passte es zwar von der Idee her gut, aber die Praxis war schwierig. Und bei der Partnerschaft ist das immer wie mit der Liebe. Ne? Zuerst kommen die Schmetterlinge und die Visionen und was man alles zusammen machen kann, das ist großartig. Aber die tatsächliche Spannung und die Nagelprobe kommt erst dann, wenn man sich, wenn man an der tagtäglichen Arbeit. Die Netzwerkarbeit, wenn du darauf hinaus wolltest, was die Partnerschaften anbelangt, die ist ganz wichtig. Wir selber haben eine kleine Organisation und wollen auch nur eine kleine Organisation haben und uns mit Partnern zusammentun. Der Beginn ist oft, wie bei den Schmetterlingen, relativ einfach, wenn man mal zusammengefunden hat. Wenn man mal zusammengefunden hat und die erste Selektion vorgenommen hat, dann passt das ja noch. Aber problematisch wird es dann eben halt, wenn das dann nicht weitergeht. Wir haben jetzt gerade so ein Beispiel, wo es in der Vertriebspartnerschaft geht und wo dann der Partner sagte, ja, zu Besprechungen habe ich keine Zeit. Also wir haben bestimmte Vorstellungen, wie es weitergehen sollte, aber der Partner sagt, dafür habe ich keine Zeit. Was macht man dann? Und das sind so die banalen kleinen Probleme, so wie in einer ehelichen Beziehung. Es sind ja nicht die großen Themen, also oft sind es natürlich auch die großen Themen, aber häufig genug sind es ja auch die kleinen Themen, die eine Rolle spielen und an der Zusammenarbeit nagen.
Abnutzungserscheinung, ganz klar, ja.
Ja, oder auch das, ja, genau, die Abnutzungserscheinung und auch das erstmal finden. Also, ich sehe immer eine Partnerschaft wie so ein Expander. Ein Expander, der hat immer eine gewisse Spannung, aber der Expander darf nicht überdehnt werden und er darf auch nicht zu schlaff sein. Was bei allen Dingen und bei jeder Partnerschaft, übrigens auch in der Partnerschaft zu Mitarbeitern, immer die große Rolle spielt, das ist die Sprach- und Dialogkompetenz. Deswegen, wenn ich von Selbstorganisation spreche, dann starten wir immer zuerst mit Kommunikationskultur und mit Sprach- und Dialogkompetenz. Weil zu einer Partnerschaft gehört ein positives Mindset. Mhm. Und wenn ich das positive Mindset nicht ständig schule, wird eine Partnerschaft schwer. Deswegen, ich wiederhole mal, auch bei uns in meinem Unternehmen, bevor ich das auf Selbstorganisation umgestellt habe, haben wir wirklich Sprach- und Dialogkompetenz trainiert. Viele denken ja, reden, das bringt jeder von zu Hause mit, das können doch alle. Nein, das können eben halt die Menschen nicht. Klammer auf, mehr, Klammer zu. Und auch die Akzeptanz, vielleicht um da nochmal dabei zur Partnerschaft zu kommen, die Akzeptanzschwelle wird immer geringer. Das heißt, das eigene Ego steht im Mittelpunkt Und manchmal beherrscht das eigene Ego das gemeinsame Vorankommen. Und dann, das birgt natürlich sehr, sehr viel Sprengstoff. Und viele Partnerschaften gehen kaputt, weil es an der Empathie fehlt, weil es an der Sprach- und Dialogkompetenz fehlt.
An der Augenhöhe, auch auf der gleichen Augenhöhe.
Augenhöhe, genau. Und zwar, man kann selber ja manchmal versuchen, an der eigenen Augenhöhe zu spielen, nur der andere muss mitmachen.
Nee, ganz klar. Ja,
Augenhöhe ist ein ganz wichtiges und nochmal ein extra Thema.
Ja. Dann springen wir jetzt trotzdem zum Angebot. in dem Kontext bezogen. Ja, also das Herz jeder Unternehmung ist ja irgendein Angebot nach außen, Produkt, Dienstleistung etc. Mhm. Und wie siehst du, wie muss ein Produkt oder eine Dienstleistung in Zukunft beschaffen sein, dass sie eben zukunftsfähig ist? Kann man das abstrahieren?
Ja, ja. Das ist die Frage aller Fragen. Ne? Also wenn wir das alle so genau wüssten, dann würden wir...
Aber du machst dir bestimmt Gedanken darüber.
Ich mache mir jeden Tag Gedanken darüber.
Du hast viele
darüber.
Angebote, die du auch im Netz anbietest.
Also ich wache auf mit dieser Frage und gehe auch schlafen mit dieser Frage. Also wenn das so einfach zu beantworten wäre. Um vielleicht ein paar Gedanken dazu zu haben. Ich glaube, dass die eigene Positionierung eine große Rolle spielt. Viele, und da weiß ich, ob das jetzt so ein kritischer Unterklang war, wenn man zu viel anbietet, dann weiß der Markt oft nicht genau, was bieten die eigentlich an. Also, dass man sich darauf konzentriert. Wenn ich jetzt selber auch zu meinem unserer Akademie komme, das heißt die New Worker Akademie, und der Begriff New Work ist also zu einem Passwort geworden. Und wir haben tatsächlich uns überlegt, und ich habe da auch manche Nacht nicht geschlafen, also ganz so schlimm war es nicht, aber sehr viel darüber nachgedacht und dran geknabbert, sollte man den Begriff New Work aufgeben oder nicht. Was wir gemacht haben, wir haben den Begriff erweitert um den Begriff New Work Care. Das heißt, wir wollen nicht mehr New Work als Philosophie verkaufen, sondern wir wollen damit den Menschen in den Fokus stellen.
In die Praxis auch reingehen. Ja.
In die Praxis. Übrigens auch vom Zukunftsinstitut, wenn ich die ganze Liste habe, die haben zwar den Kunden im Blick, aber viel zu wenig kommt der Mitarbeiter. Das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen eine Bewegung, sagen wir mal, mit anstoßen, wo sich die New Worker zusammentun, um ihre eigene Vision von Arbeit einen Raum zu geben. Dazu haben wir auch unseren New Worker Hotspot, der jetzt im November stattfindet, wo alle Menschen zusammenkommen, die von einer anderen Arbeitswelt träumen. Und was ich ganz schön finde, ist, dass immer mehr da Menschen dazu kommen, die nicht von nur träumen, sondern die auch tatsächlich arbeiten wollen. Das heißt, nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, man muss den Mut haben zu sagen, ich positioniere mich und gehe nicht in den Wettbewerb. Es gibt so einen Dreiklang, der heißt, lass ich mit mir spielen am Markt, dann werde ich beliebig austauschbar. Gehe ich in den Wettbewerb, dann kommt das zu sehr in die Konkurrenz. Oder sehe ich mich eher als ein Schaffender eines universellen oder eines individuellen Produktes. Nee, universalen, glaube ich, wollte ich sagen. Ne? Das ist, und diesen Mut zu haben, zu sagen, ich schaffe mir auch Feinde gegebenenfalls oder ich schaffe mir auch einen Widerspruch. Das ist für mich, glaube ich, genauso wichtig wie ein gutes inhaltliches Produkt zu haben. Aber das ist Marketingstrategie, denke ich.
Ja, und vielleicht auch bis hin, dass ich mir meinen eigenen Markt halt eben auch aufbaue.
Das ist
die Königsdisziplin.
Ja, das ist auch nicht ganz einfach. Und wenn ich mal an mein erstes Unternehmen denke, und das Gleiche erlebe ich jetzt auch gerade wieder mit dem Georg-Produkt, wir haben ja mit der digitalen Compliance haben wir Mitarbeiter eingespart. Und viele Stabsstellen in den Unternehmen haben uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Warum? Weil die Stabsstellen sich natürlich ihren eigenen Arbeitsplatz sichern wollten. Das Gleiche erleben wir gerade. Der Aufbau einer New Work Organisation. Und wenn ich nochmal drauf komme, meine Tür ist offen. Es gibt so viele Führungsebenen, die sich mit den Problemen der Mitarbeiter beschäftigen. Wenn man allein die Tür zumachen würde, Das würde in manchen Unternehmen so viel Führungsressourcen einsparen, das ist unglaublich. Übrigens ist das ein Trend, der jetzt auch gerade da ist. Ich habe heute Morgen oder war es gestern in den Nachrichten gelesen, dass die Firma Webasto in Stockdorf 300 Mitarbeiter einsparen wollen. Überwiegend in der Führungsebene.
Ja, das werden wir jetzt alle erleben. Das, also ich weiß, ich kenne ja, jetzt bei Bosch nicht die Strukturen oder sowas, aber ich kriege so viele ehemalige auch Ansprechpartner, die eben in Führungspositionen waren, die jetzt halt irgendwo den goldenen Handschlag mitgenommen haben und dann jetzt aber sich umgucken, was im Markt gerade eben nicht mehr los ist.
Ich glaube, das ist eine Überlebensstrategie für die Unternehmen. Die Geschichte wiederholt sich übrigens. Wir haben in den 80er, 90er Jahren haben wir die Automatisierung in der Produktion gehabt. Da sind gerade in der Automobilindustrie die Roboter eingefahren und haben massenweise zur Arbeitslosigkeit geführt. Übrigens Friedrich Bergmann, der die neue Arbeit geschrieben hat, der hat das geschrieben in Anbetracht der Massenentlassungen in den USA. Wir haben dasselbe heute bei der Verwaltung in den Führungsebenen. Nur haben die Führungsebenen mehr Power, um sich dem entgegenzustellen. Bei den Mitarbeitern unten am Band war das relativ einfach. Die konnte man von heute auf morgen, hat man dann einen Sozialplan gemacht und hat sich von denen verabschiedet. Das ist heute nicht mehr so einfach. Die werden deswegen mit einem, wie du gesagt hast, goldenen Handschlag abgefunden. Nur die Steigerung der Effizienz, die Verschlankung der Strukturen hat in der Produktion begonnen und setzt sich heute in der Verwaltung fort. Und wir brauchen unbedingt eine Verschlankung der Führungsebenen. Auch wenn es den Führungskräften wehtut, das ist so. Und ich bin auch guter Dinge. Wir haben die Automatisierungswelle der 80er, 90er Jahre gut überwunden und wir werden auch diese Welle gut überwinden.
Das hört sich gut an.
Ja, das ist mal so weit zum Tal und zum Berg.
Ja, genau. Ich habe noch den siebten Punkt Resonanz. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt noch so ganzheitlich betrachten können, aber ja, die Unternehmung, wie anschlussfähig ist die an das Außen? Ja? Also in welche Resonanz geht sie eben mit der Zielgruppe? Und deswegen, wie wirst du die Resonanz, die Sichtbarkeit einer Marke im Markt, wie würdest du die in Zukunft ausrichten? Sind wir da wieder bei dem Purpose, bei der wirklichen Anfangssache? Was ist der Antrieb, dass der nach außen kommuniziert werden muss in aller Deutlichkeit und von jedem Mitarbeiter auch in jedem Tun erlebbar gemacht wird?
Ja, das ist eine interessante und wichtige Frage. Der Deutsche hat ja eigentlich immer davon gelebt und glaubte davon zu leben, Quality made in Germany, tatsächlich das beste Produkt und das überzogene Produkt zu entwickeln und dann auch zu vermarkten, um auch ganz sicher zu sein, dass es einen Käufermarkt gibt. Heute meine ich, dass sich das etwas ändert. Heute wird nicht mehr das Produkt den größten Erfolg haben, was am besten ist, sondern das Produkt, was die größte Reichweite erzielt, also über die sozialen Medien oder wie auch immer. Wir kommen ja auch ein bisschen zu einer Wegwerfgesellschaft, was die Produkte anbelangt und auch, was ich auch immer wieder höre in der Diskussion und ich auch sehr bedauere, dass sehr oft die Meinung vertreten wird, wir brauchen nicht das Spitzenprodukt, das mittlere Niveau reicht auch aus. Das erschreckt mich immer. Vielleicht bin ich da auch zu sehr deutsch und noch zu sehr deutsch erzogen mit der deutschen Tugend, dass wir nur Spitzenleistungen bringen. Wenn das so richtig ist, und ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung das geht, was nachher den Ausschlag gibt. Ich persönlich wäre der Meinung, es sollte die größte Resonanz finden, was auch das beste Produkt ist. Und wir versinken so ein bisschen im Mittelmaß, habe ich die Sorge, dass das Mittelmaß die größte Resonanz hat.
Hui, genau. Also das ist doch schon mal, wenn man das im Nachhinein mal zusammenfassen würde, glaube ich, das ist eine geile Organisation, die du da beschrieben hast.
Es ist. Lass mir das wirklich nochmal sagen. Ich vergleiche ja eine Selbstorganisation mit einem Fußballverein. Wir sind uns doch alle einig, dass glückliche Spieler leistungsfähiger sind als unglückliche Spieler. Das ist so banal, Aussage. Genau. Nur den Transfer, das in die Unternehmen zu bringen, ist so ungeheuer schwierig, weil so viele Widerstände da entstehen, weil immer noch die Glaubenssätze da sind, ist der Chef aus dem Haus oder wie ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tischen oder Arbeit ist kein Vergnügen, die Menschen sind faul oder was auch immer. Abstrus. Wer einmal die Strahlkraft eines Unternehmens erlebt hat, wo die Menschen morgens früh mit Leidenschaft aufstehen, nicht weil sie jetzt den Purpose des Unternehmens unbedingt verfolgen und manche haben ja zu ihrem Produkt eine viel zu große Distanz, aber die einfach freuen sich im Team, gemeinsam im Team etwas zu erarbeiten. Wer das einmal erlebt hat, der kommt davon nicht mehr weg. Der ist infiziert. Und so ging es mir. Ich habe mein Unternehmen ja weitergegeben und der auf der Verkäuferseite, der Vertreter oder der Manager, der hat mir gesagt, er hat zum ersten Mal erlebt, dass die Strahlkraft eines Unternehmens einen wirtschaftlichen Wert hat. Mhm. Das hat mir natürlich sehr gefreut und von dieser Sichtweise her, also mal weg von der wirtschaftlichen Betrachtung, aus dieser Sichtweise habe ich immer noch ein leicht weinendes Auge oder eine Träne im Auge, weil ich mein Unternehmen loslassen musste. Das ist halt auch der Biologie des Alters geschuldet, dass man irgendwann mal auch als Unternehmer die Verantwortung hat, das, was man geschaffen hat, sein Baby in die Freiheit zu lassen. Mhm. Und ich darf es auch sagen, dass das Unternehmen sich wunderbar weiterentwickelt mit der Power der Mitarbeiter, die da sind. Und die wachsen weiterhin und, glaube ich, haben eine sehr große Zukunft.
Danke. Also nicht danke jetzt, aber das war ein schönes Plädoyer für deinen Ansatz von Unternehmertum, Selbstorganisation und Führung. Nur noch mal ganz kurz, Führungskräfte, weil ich das jetzt immer, haben wir auch kurz drüber gesprochen, dass die teilweise freigesetzt werden. Ich habe mal so gelesen und auch selber drüber nachgedacht, dass in Zukunft eine Führungskraft ja nicht unbedingt nur da seine Fachexpertise braucht. Er muss natürlich führen können in diesem Sinne. Er muss vielleicht orchestrieren können, ein Team. Aber er muss ja auch immer mehr zur Marke werden. Also er muss für eine klare Haltung stehen, Kommunikation können, wie du gesagt hast. Er soll auch irgendwo noch ein Zukunftsbild vielleicht für seinen Bereich haben. Ist das dann irgendwann schon übermenschlich?
Also der letzte Punkt. Die Führungskraft darf eine Vision entwickeln, wie ein Unternehmen mal aussehen kann. Das ist übrigens die Vision nicht des Unternehmens, sondern der Führungskraft selbst. Es wird ja immer von Unternehmensvision gesprochen, aber eigentlich sind es ja einzelne Personen. Vision ist immer was Subjektives, um das mal so einzustreuen. Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt mal Jürgen Klopp vielleicht als ganz Beispiel nehme. Jürgen Klopp ist ja gar nicht derjenige, der die Spieler entwickelt. Das machen ja sein Datenteam, das macht sein Torwarttrainer, das macht der Stürmertrainer, das macht der
Fitnesstrainer,
das macht der Mentalcoach. Und das ist das Vorbild, was ich selber auch habe. Ich bin ja, wie gesagt, sehr fußballaffin. Der Jürgen Klopp, der gibt die Vision aus und er liebt seine Mitarbeiter. Aber er ist operativ, bis auf die Strategie, auf die Spielphilosophie und Strategie, macht er ja gar nicht mehr so viel. Und die Führungskräfte denken immer noch, sie müssten die Personalentwicklung machen, können die gar nicht. Führungskräfte können keine Personalentwicklung. Das geht schon nicht mehr vom Rang her. Wir hatten ja vorhin das Stichwort Augenhöhe, das ist immer ein extra Thema. Führungskräfte glauben ja noch allen Ernstes, sie seien auf Augenhöhe mit Mitarbeitern. Wenn die abends ein Bier trinken gehen, dann vielleicht. Aber auch selbst da erzählt der Mitarbeiter nicht alles. Und ich glaube, dass sich die Führungskräfte in Zukunft auf die Bilder erschaffen, manchmal sogar führen ohne Worte konzentrieren sollten.
Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, ja. Und deswegen vielleicht noch ein, zwei persönliche Fragen an dich. Also die Frage, was treibt dich persönlich an, ist eigentlich Blödsinn, aber ich merke einfach, da ist noch ganz viel Feuer. Vollblutunternehmer, habe ich gesagt am Anfang. Das spüre ich, dass du da mit Leidenschaft drin bist. Wie viele Organisationen willst du noch umdrehen?
Oder welche? Welche, die mir über die, wie sagt man, nicht rechtzeitig auf dem Baum ist. Aber ja, genau. Nein, wir machen gerade ein Projekt in einem großen Klinikum. Man hat mir immer gesagt, dass New Work und Selbstorganisation geht nur in kleinen Unternehmen. Und jetzt machen wir gerade ein Projekt, wo es 3000 Mitarbeiter sind. Und das ist eine Herausforderung. Ich bin überzeugt davon, dass es in allen Unternehmensgrößen geht. Übrigens, Bill Anderson, der CEO von Bayer, existiert das ja gerade. Da kommt auch ein bisschen Rückenwind. Also herauszufinden, wie das funktioniert in den Unternehmen, da bin ich einfach zu neugierig und auch mit zu viel Freude dabei, um das herauszufinden.
Hast du ein persönliches Zukunftsprojekt oder ist das alles eins bei dir?
Naja, ich habe natürlich eine wunderbare Ehefrau und wir haben natürlich Projekte und ich habe auch jetzt die Mittel und Möglichkeiten, um manche Dinge zu machen. Ich habe ein Haus jetzt im Ausland, wo wir also im Grunde ein ganzes Jahr über Urlaub machen könnten und das digitale Netz hilft uns natürlich. Wir können ja von überall aus arbeiten. Und meine Frau ist eine Ecke jünger als ich und wir haben schon auch vor, gemeinsam nochmal etwas aufzubauen, die New Worker Akademie genauso zum Strahlen zu bringen. Und das ist, für mich ist mein Beruf auch immer irgendwie Hobby gewesen und ist es auch so. Und ich kann mir nicht vorstellen, mich irgendwann in die Ecke zu setzen, nur Zeitung zu lesen und die Welt von außen zu betrachten. Ich würde gerne der Welt, der wirtschaftlichen Welt, gerade in diesen schwierigen Zeiten, mehr Freude, mehr Zuversicht und mehr Hoffnung vermitteln durch Beteiligung der Menschen. Und das vielleicht nochmal auch ganz so kritische Punkte, die mich wirklich bewegen. Das ist die Einsamkeit der Menschen. Das ist die zunehmende Intoleranz. Das ist die fehlende Freude. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, kann ich sagen, dass von 10 Begegnungen 7 500 Meter vor mir oder 100 Meter vor mir den Weg verlassen, woanders hingehen, weil ich meine Hunde frei laufen lasse. Ich habe 2 wunderbare Australian Shepherds. Und höchstens 10% der Hundebesitzer, wir gehen in Dialog und haben wunderbare Gespräche. Und ich wünsche mir, dass dieser Dialog, die Bereitschaft, die Toleranz einfach größer wird. Zum Wohle des Einzelnen und der Gemeinschaft.
Lieben, lieben Dank, Martin. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt und ich danke dir auch, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast, was ich da rausgesucht habe. Und ich glaube, da konnten wir ein bisschen was mitgeben an die Hörer. Danke dir.
Das Kompliment darf ich zurückgeben und schön, dass du mir hier so eine Spielwiese gegeben hast. Ich danke auch.
Also, ja. Klasse, danke dir.